Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2. Im Jahre 1825 machte der amerikanische Pastor Philip Brooks eine Reise, eine Reise im Lande der Bibel. Er wurde damals von Bethlehem sehr beeindruckt, sodass er 3 Jahre später die Worte zu einem Lied dichtete. Du kleines Städtchen Bethlehem. Das Lied wurde ursprünglich für Kinder gemeint, ist aber letztendlich zu normalem Weihnachtslied jeden Alter geworden. Ich lese das mal vor. Aus dem evangelischen Gesangbuch, O Bethlehem, du kleine Stadt, wie stille liegst du hier. Du schläfst und goldene Sternelein ziehen leise über dir. Doch in den dunklen Gassen das ewige Licht heucht Schein für alle, die da traurig sind und die zuvor geweint. 150 nach Christus informierte der Kirchenvater Justin der Märtyrer sein Leser, dass sowohl die Christen in Syrien als auch die Feinde von Christus behaupteten, genau zu wissen, an welchem Ort in Bethlehem Christus geboren wurde. Jahr für Jahr reisen viele nach Bethlehem, damit sie am Weihnachten dort sich an Gottesdienste beteiligen. Was man nicht hört, ist, wie es für die Christen dort geht in Bethlehem. In der Vergangenheit war das zum 80% Christen. Heute ist das umgekehrt. 80% Muslimen, 20% Christen. Als Jesus geboren wurde, war Bethlehem eine kleine, unwichtige Stadt. Nicht, dass sie für die Geschichte Israels unwichtig war. Bethlehem war der Ort von Ruth und Boas, den wir in dem Bibelbuch Ruth entdecken. Es war der Ort, wo König David geboren wurde. Aber zur Zeit Jesu ging die Welt Bethlehem vorbei. Es gab eine Festung in der Nähe, die Herodes gebaut hat. Aber sonst war Bethlehem für die Welt unwichtig. Kaiser Augustus hatte keine Ahnung davon. Und in Israel selbst, in der Zeit, ist die Nachkommenschaft Davids in der Gesellschaft fast auf der Strecke geblieben. Und das ist Bethlehem heute, wenn man von oben schauen könnte. Gott hat gemeint, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. In Micha Kapitel 5 und Vers 1 lesen wir, und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Der König wird in dir, Bethlehem, geboren werden. Als Jesus geboren wurde, haben Schafhirte davon gehört, sind gekommen, haben ihm Anbetung gebracht, haben darüber erzählt. Aber der Messias wurde geboren unbeachtet von 95% der Bevölkerung in Judäa. Eine Frau die alt war und dafür gebetet hat. Sie hat gehört, Lukas Kapitel 2, ein alter Mann, Simeon. Ihm wurde erkündigt, hier ist der Messias. Und sie haben alle beide zu anderen gesprochen, aber so ganz weit ging es nicht. Der Messias wurde unbeachtet in der Geschichte, in der Zeit. Träge. Wir finden etwas heraus heute, Matthäus Kapitel 2, wie Menschen gekommen sind, um ihn zu begegnen und ihn zu ehren. Aber die Regierung dort, die hatten keine Ahnung davon. Also träge Reaktionen gibt es in unserer Welt. Menschen oder Regierungen hätten es besser wissen sollen. Oder sie haben es gewusst und haben nichts getan. Wie oft lesen wir das in der Zeitung oder hören wir das in den Nachrichten? Damals auch. Das Größte, das in Judäa geschehen hätten können, ist bereits seit Monaten geschehen. Und die politische Leitung, die geistige Leitung von Israel wusste nichts davon. Oder wenn sie davon gehört haben, wenn das denen zu den Ohren gekommen ist, war das denen unbedeutend. Sie wussten, was in der Bibel stand. Aber das war für sie eigentlich unwichtig in dem Augenblick. Nein, stattdessen gab es Menschen aus dem Osten, die gekommen sind, Weisen. Man fragt, wer waren diese Männer? Die Tradition sagt drei und nennt sie Könige. Ob sie Könige waren, ist eine Frage. Als ich in der Jugend war, haben meine zwei Brüder und ich ein Weihnachtslied immer wieder gesungen. Ist in der englischen Sprache. Wir haben es immer wieder gesungen, We Three Kings of Orient. Und so, wir waren diese drei Könige. Wir hatten sogar Namen, denn das ist auch in der Tradition. Melchior, Gaspar und Belshazzar. Wie sie wirklich hießen, ist eine gute Frage. Ob es wirklich drei waren, das ist auch eine Frage. Das kommt von daher, dass sie drei Arten von Geschenke hatten. Gold, Myrrhe und Weihrauch. Diese drei hatten sie. Aber wir wissen nicht, wie viel es gab. Manche Gelehrten sagen, okay, sagen wir mal drei. Andere sagen mindestens 40. Wer weiß? Wir fragen diese Männer. Die Bibel, die ursprünglich in der griechischen Sprache geschrieben wurde, nennt sie Magoi. Magoi. Das wird auch für Magie benutzt, aber auch in der griechischen Literatur hieß Magoi Gelehrten, Priester, Naturwissenschaftler. Sie hatten ihre eigene Klasse. Ihre eigene Gruppierung. Sie waren Astronomen, sie waren Mediziner, auch Astrologe. Sie waren die Intellektuelle im Nahen Osten, die die alte Bücher lasen und neue Bücher schrieben. Das waren die Weisen, das waren die Magoi, das waren die Leute, die aus dem Osten gekommen sind, um den Messias zu sehen. Es gibt sogar Darstellungen von weisen Menschen, nicht unbedingt die Weisen in der Bibel, aber von weisen Menschen, damals verstanden und wichtig. Interessanterweise war die Hauptstadt für die Weisen in der damaligen Zeit Ekbatana in Persien, in heutigen Iran. Und ihr könnt es nicht sehen, ich zeige es euch. Hoffentlich kann ich das sehen. Okay, Ekbatana, hier Und hier ist Jerusalem, Arabien, Kleinasien, heute Türkei, Griechenland, Mittelmeer. Sie waren aus diesem Gebiet, das war das Zentrum für die Magoi. Wir wissen, dass die Israeliten 537 nach Christus sich auf den Weg von Babylon gemacht haben bis nach Jerusalem. Und dann später Esra hat diese gleiche gemacht, und wir sprechen von Menschen, sagen wir sogar 200.000 Menschen, die gekommen sind in jedem Alter, hauptsächlich zu Fuß. Es hat 4 Monate gedauert von Babylon bis nach Jerusalem. Von Ekbatana, wenn diese Leute ganz wichtige Leute waren, dann sind sie nicht zu Fuß gegangen. Sie sind auf entweder Pferden oder auf Kamelen geritten, auf diesen langen Weg. Ein paar Monate hat es ganz gewiss gedauert. Ekbatana, das war eine Stadt auf einen Hügel gebaut. Von 7 Mauern umgeringt. Jede Mauer stand für Sonne und dann Mond und dann die 5 Planeten, die sie damals beobachten könnten. Und die Sternbilder hatten für die Magoi, für die Weisen, eine Bedeutung. Jede Nation hat sein Sternbild gehabt. Auch Israel hat sein Sternbild gehabt, zumindest für die Magoi. Wieso hatten sie Informationen über den König der Juden? Seit der babylonischen Gefangenschaft sind Juden, sogar Rabbiner, in Persien, in Babylon geblieben und gut vertreten. Wir müssen, und das könnt ihr vielleicht nicht so ganz gut sehen, aber das ist eine Darstellung von den Sternbildern aus der damaligen Zeit ins Metall eingeprägt. Und für jedes Sternbild, wie gesagt, war eine Nation, zumindest wie sie es damals gesehen hatten. Israel hat sein Sternbild gehabt für die Weisen. Daniel war eigentlich einer von den Weisen. Man liest das in Daniel Kapitel 1 und Daniel Kapitel 2. Und als Nebukadnezar wütend war über seine Weisen und hat es sogar bedroht, alle Weisen zu vernichten, bat Daniel um Zeit, und Gott gab ihm die Erklärung von den Träumen von Nebukadnezar. Er ging dann zu Nebukadnezar und erklärte sogar, was in seinem Traum geschah und dann, was die Bedeutung davon war. Er wurde dann sehr erhöht, aber für die Weisen ist Daniel auch eine sehr wichtige Persönlichkeit geworden. Er hat sie alle gerettet. Und deswegen hörten sie Daniel zu, nicht vergessen. Die Weisen in der damaligen Zeit, sie waren die Leute, die die alten Bücher lasen und die neuen Bücher schrieben. In Daniel Kapitel 7, Vers 13 bis 14, eine von diesen alten Büchern damals unter den Weisen. Schau mit mir in Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. Und interessanterweise, Daniel Kapitel 7, also das Alte Testament wurde in der hebräischen Sprache ursprünglich geschrieben. Das war die Sprache von den Juden. Aber Daniel war in Babylon und in dem Nahen Osten war die Sprache Aramäisch. Für die Politiker, für die Herrscher, für die Wirtschaft war die Sprache, genau wie hauptsächlich man Englisch hört, war die Sprache damals im Nahen Osten Aramäisch. Kapitel 7 von dem Buch Daniel ist nicht in Hebräisch geschrieben, sondern in Aramäisch, so dass die Weisen damals dort dieses Kapitel sehr gut lesen könnten, verstehen könnten. Ich lese in Vers 13, Kapitel 7, Buch Daniel. Ich schaute in den Gesichtern der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Der Messias, auch der Weltherrscher. Und die Weisen in Ekbatane und an anderen Orten haben darauf gewartet. Wir können es nicht genau wissen, aber anscheinend ist ein Stern aufgetreten, das, so wie ich das erklären kann, am besten erklären kann, das war ein Wunder. Johannes Kepler sprach von Jupiter und Saturn, die zusammengekommen sind, aber eigentlich waren sie nicht ganz zusammen. Sie waren in der Nähe voneinander, aber nicht zusammen. Er glaubte, dass das ein Supernova war. Das war Keplers Idee. Kepler war ein sehr gläubiger Mensch, bibelgläubiger Mensch. Ich glaube allerdings, muss sein, dass das ein Wunder war, dieser Stern. Und wir lesen noch etwas in 4. Mose Kapitel 24 und Vers 17 aus dem Mund von dem Prophet Bileam, der Israel verfluchen wollte. Gott hat es nicht erlaubt, sondern er musste Israel segnen. Ich sehe ihn aber nicht jetzt. Ich schaue ihn aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Diese Prophetie hatten sie auch in die Hand. Irgendwo in diesen Sternbildern war eine Israel, und als sie in den Himmel, in die Nacht hinaufgeschaut haben, haben sie einen Stern in dem Sternbild von Israel gesehen und haben gemeint, da ist es. Da ist es. Es ist erschienen, der König der Juden ist da. Der zukünftige Weltherrscher ist angekommen, er ist geboren worden. Und sie haben sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Wir lesen jetzt in Kapitel 2, Matthäus Kapitel 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Wo ist der König der Juden? Und dann lesen wir weiter: Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm, und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkündigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Es waren mit guten Gründen, dass sowohl Herodes als auch das Volk sehr viel Angst gehabt haben. Nicht unbedingt, weil eine Prophetie erfüllt wurde, sondern die Menschen dort wussten, wie Herodes war. Und Herodes wusste, wie die Römer waren. Herodes hat so viel Angst gehabt, dass jemand ihm stürzen würde, dass er sogar seine Frau getötet hat, die er liebte, und drei Söhne, die er meinte, sie werden versuchen, mich umzubringen. Das war alles praktisch in seinem Kopf. Und der Kaiser Augustus hat ähnlich gesagt: Lieber der Schwein von Herodes als der Sohn von Herodes. Die Leute wussten, wie Herodes war. Und welche Blutdurst und Paranoia er hatte. Und Herodes, er wusste, wie die Römer waren. Als Herodes starb, gab es einen Aufstand, als er starb. Die Römer haben in der Zeit, 3, 4 vor Christus, nachdem Jesus geboren wurde, die Römer haben 2000 Juden gekreuzigt. Kein Wunder, dass es sagt, dass alle Angst hatten. In dieses Spannungsfeld kam Jesus Christus in der Welt. Der König der Juden. Das Unwissen von dem König Herodes hätte sie sicherlich stutzig gemacht. Israel wusste mehr von Gott als alle Nationen zusammen. Aber sie waren für die Erfüllung von dieser Prophetie überhaupt nicht bereit. Nun, bevor wir zu viel die Juden kritisieren, sollen wir auch an uns denken, von der evangelischen Kirche in Hessen, ist zu finden auf ihrer Website: Die Bibel ist tatsächlich kein historischer Tatsachenbericht. Sie wurde von Menschen aufgeschrieben, die von ihrem Glauben, von Sehnsuchten, Ängsten, von Erinnerungen und Hoffnung berichtet. Viele Texte widersprechen einander, so wie sich Menschen widersprechen, die ihre Lebensgeschichte erzählen. Andere Texte sind später mit einer bestimmten Absicht gekürzt, umgeschrieben oder zusammengefasst worden. Eine christliche Kirche sagt zu der Welt: Die Bibel ist nicht so ganz zu vertrauen. So, wenn wir denken, diese Leute waren für den Messias nicht bereit, und sie waren nicht bereit, trotz ihrer Bibelkenntnis. Es ist nicht anders als in unseren Zeiten. Die Menschen, die es wissen sollen, wollen es nicht. Sie wollen es nicht glauben. Es wurde gefragt und dann wurde es geantwortet, Vers 5, Matthäus Kapitel 2. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Lande Judäa, bist keinesweges der geringsten unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Was für ein Betrüger. Er hat was anderes vorgehabt. Und dann lesen wir etwas Interessantes. Sie aber, Vers 9, zogen hin. Als sie den König gehört hatten und siehe, der Stern, den sie im Morgen angesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Anscheinend ist der Stern erschienen und irgendwann mal haben sie das nicht mehr gesehen. Es war kein Problem für sie, den Weg zu schaffen von Ekbatana bis nach Jerusalem. Es gab einen sogar gebauten, eine gebaute Straße. Das war nicht so schwer. Sie haben den Stern gesehen, wir wissen nicht, wann das aufgehört hat zu leuchten, aber auf einmal, als sie Herodes verlassen hatten, da war der Stern wieder da. Und statt in eine Richtung zu führen, hat sie in eine andere Richtung geführt. Und so wussten sie, wo sie hinfahren soll und sind dann angekommen, aber interessanterweise, als sie den Stern gesehen haben, will Matthäus uns aufmerksam machen, waren sie mit Freude erfüllt. Warum? Weil sie eben so ein Verlangen gehabt haben, den König der Juden zu begegnen. Den Messias persönlich zu sehen. Sie sind zu einem Haus gekommen, sagt die Bibel, in Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, ein Haus, interessant, oder? Ein König ist geboren, der König, der der Weltherrscher sein wird. Und er ist in einem so normalen Haus. Es läuft nicht alles in Israel, wie man es sonst erwartet. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Sicherlich gab es Austausch. Sie haben ihre Geschichte erzählt und Josef und Maria haben ihre Geschichte erzählt und wie die Engel mit den beiden gesprochen hat und ihre Herkunft und wie sie zum Stamm Davids alle beide gehören und das Kind gehört zum Stamm Davids und was für eine Begegnung. Und die Bibel sagt, und sie huldigten ihn. Wohl bemerkt, nicht Josef, nicht Maria, sondern das Kind, Jesus. Vor ihm haben sie Anbetung gemacht. Er ist der König der Juden. Er ist der Sohn Gottes. Er ist derjenige von Himmel gesandt. Wir wollen ihn anbeten. Vers 12, und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Was können wir von den Weisen lernen? Einiges. Einiges. Erstens, genau wie die Weisen, sollen wir Jesus suchen. Du und ich. Die Bibel sagt, Jesus sogar hat es gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ich möchte etwas aber hinzufügen, wenn die Bibel das sagt, Jesus hat es gesagt, ich möchte das wiederholen. Wir sollen Gott suchen. Wir sollen Jesus suchen. Wir sollen aber auch verstehen, in Römer Kapitel 3 lesen wir, keiner sucht Gott. Das ist mehrmals in der Bibel geschrieben. Römer Kapitel 3, keiner sucht Gott. Ganz deutlich. Nicht zu übersehen. Keiner sucht Gott. Wie soll das dann zu verstanden werden? Jeff, du sagst, du sollst Gott suchen. Keiner sucht Gott. Wir können diese beiden zusammenbringen. Es gab einen renommierten Naturwissenschaftler namens Viktor Stenger, hat ein Buch geschrieben, wie die Wissenschaft zeigt, dass Gott nicht existiert. Stellt euch vor, wie die Wissenschaft, Naturwissenschaft zeigt, dass Gott nicht existiert. Ich war in der Grundschule als der erste Mensch, Juri Gagarin, im Weltall eine Reise gemacht hat, um die Erde herum. Und das war für uns alle faszinierend, dass das gemacht wurde. Als er zurückkam, er war Kommunist, als er zurückkam, eins, das er gesagt hat, war: Ich habe draußen keinen Gott gesehen. Als ob er Gott sehen könnte. Die Bibel sagt, dass die Welt, das Weltall, dass Gott das mit einer Span messt, von hier bis da. So klein ist das Universum für Gott. Was könnte er überhaupt von Gott sehen? Welchen Fingernagel? Menschen sehen Gott nicht, Menschen kapieren Gott nicht, Menschen finden Gott nicht, weil sie Gott nicht finden wollen. Das ist die Wahrheit. Wie können wir die beiden zusammenbringen? Ich möchte noch ein Bibelvers hier mal vorbringen. Jeremia schreibt, was man auch mehrmals im Alten Testament findet. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet. Wenn Menschen sagen, ich habe Gott gesucht, ich habe ihn nicht gefunden, dann war die Suche nicht richtig. Das kann man sagen. Denn Jesus sagte, und Jesus hat niemals eine Lüge erzählt: Wer sucht, wird finden. Und das heißt, sie haben es nicht auf richtige Weise getan. Mit ihrem ganzen Herzen haben sie das nicht getan. Mein Bruder und ich, als wir an die Uni waren, wir haben Austausch über einen Professor gemacht, der sehr offen gegen Christentum mehrmals gesprochen hat. Er hat so viele Argumente gegen die Bibel und gegen Gott. Mein Bruder hat ihn als Professor gehabt und er sagte, ich kenne sein größtes Argument gegen Gott. Er lebt in der Ehebruch und deswegen. Das Problem, Geschwister, für Menschen, die sagen, ich kann Gott nicht finden, das Problem ist das Herz. Man muss bereit sein, das Herz aufzuschließen und Gott zu erlauben, das zu sagen, was Gott sagen will. Und Gott spricht heute. Gott spricht heute Morgen. Jeder Bibelvers, die ich zitiert habe, die wir gelesen haben, das war von Gott. Er spricht heute. Und wenn Gott spricht, was machst du? Hörst du zu? Verhärte dein Herzen nicht. Gott suchen, übrigens, wir suchen Gott als Geschwister, als Christen. Als Christen suchen wir Gott, wenn wir sein Wort aufschlagen und lesen. Dann suchen wir Gott. Wenn wir mit aufrichtigen Herzen beten, dann suchen wir Gott. Wenn wir zum Gottesdienst kommen und sagen, Herr, rede mit mir heute, dann suchen wir Gott. Wenn wir zu anderen über Jesus Christus sprechen, dann suchen wir Gott. Nummer eins, was können wir von den Weisen lernen? Gott suchen. Das zweite, freut dich über Jesus. Als sie den Stern gesehen haben, das zweite Mal, dann waren sie voller Freude. Wir werden ihn sehen. Wir werden ihn begegnen. Als kleiner Bub wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie alt er war, ein paar Monate, ein Jahr alt bis dahin, was weiß ich. Sie haben ihn gesehen und sie haben sich erfreut. Freu dich über Jesus. Wie ist es mit dir? Und das ist leicht zu bemerken, auch in dieser Weihnachtszeit. Was war für dich so wichtig? Geschenke? Gutes Gehalt? Anerkennung zu bekommen? Streit zu gewinnen? Was ist für dich wichtig? Ist es vor allem Jesus Christus? Was ist für dich Nummer eins? Freu dich über den Herrn Jesus Christus. Ich spreche manchmal mit Christen und stelle die Frage, freust du dich über Jesus? Manche Christen haben das Leben so voller andere Dinge. Sie haben vergessen, was für ein großes Heil sie in Jesus Christus bekommen haben. Und manche sind so weit weg von dem Herrn, ich spreche von Christen, sie sind so weit weg von dem Herrn, dass sie vergessen haben, wie sie selber zu Jesus stehen. Freust du dich über Jesus, Geschwister? Es kommen so viele Dinge in dem Leben hinein, von allen Seiten. Und wenn du merkst, wie es mir auch manchmal geschieht, wenn du merkst, es fehlt mir die Freude. Es fehlt mir die Freude am Glauben. Dann bitte so schnell zu Jesus wie möglich. Höre auf sein Wort. Die Freude des Herrn ist deine Stärke. Manche Christen benehmen sich wie eine saure Gurke. Hast du das bemerkt? Danke, zumindest war einer mit mir. Philipper Kapitel 4 und Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ja, du weißt es aber nicht, Jeff, was für eine Woche ich gehabt habe. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was für Probleme ich im Leben habe. Vielleicht nicht. Weißt du, was für Probleme er damals hatte, als er das schrieb? An einem römischen Soldat angekettet in Rom, Gefangene. Und er sagt, freut euch alle Zeit. Und wiederum sage ich, freut euch. Wir freuen uns im Herrn. Wir freuen uns im Herrn. Denn was wir in ihm haben, ist so fantastisch. Es gibt gar nichts in der Welt mit diesem Geschenk zu vergleichen. Nummer 2. Freut dich über Jesus. Was können wir noch von diesen Weisen lernen? Bete Jesus Christus an. Und ich lese aus Offenbarung ein Bibelvers: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Damals werden wir, in der Zukunft werden wir das tun. Wir werden es tun. Im Himmel werden wir es tun. Es ist jetzt Zeit, das mal anzufangen. Leute, Sie haben Ihre Vorstellung, was ist Anbetung? Manche glauben, Anbetung ist Abendmahl. Ist, aber nicht nur. Manche glauben, Anbetung, das ist Lobpreis. Ist, aber nicht nur. Wenn wir Gottes Wort zuhören, das ist Anbetung. Wenn wir vor Gott singen, sagt der Hebräerbrief, das ist dein Opfer zu ihm. Es ist nicht nur für dich, es ist nicht nur für die umherum, es ist für Gott. Das ist ein Opferdienst, wenn wir singen, bitte das nächste Mal daran denken. Gott hört zu, ganz Himmel hört zu. Wenn wir beten, das ist Anbetung. Und wenn wir spenden, das ist Anbetung. Wenn wir zusammenkommen, dann ist Jesus Christus im Mittelpunkt. Was lernen wir von den Weisen? Jesus suchen, mich über Jesus freuen und Jesus anbeten. Das lernen wir von denen. Lass uns das auch tun. Wer ist für dich Nummer 1 und für das kommende Jahr? Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erde ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir, du und ich, wir sollen Jesus Christus suchen. Ich möchte beten, wir neigen uns im Gebet.